Von der Kohle zum Gas. Der richtige Schritt in Zeiten des Klimawandels? Fragezeichen. Wir sind im Umweltmagazin bei Radio X von der Greenpeace Frankfurt und werden uns heute mal mit dem passend zur Jahreszeit, die es hoffentlich nicht mehr so lang anhält, langsam war es schön mit dem Winter, passend zu dem Thema, also der städtische Energieversorger, die Mainova AG, will das Heizkraftwerk West im Gutleutviertel von Kohle auf Gas umstellen. Perspektivisch soll auf Wasserstoff umgestellt werden. Ab 2040 will die Mainova AG zu 100% Wasserstoff nutzen. Der Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohle ist erforderlich, will die Stadt Frankfurt ihr Ziel Klimaneutralität bis 2035 erreichen. Aber ist dabei Gas als Übergangslösung zum Wasserstoff der richtige Schritt? Oder sollte nicht eher die Umstellung auf erneuerbare Energien vorangetrieben werden? Welche Bedeutung hat die Mitgliedschaft der Mainova im Verband Zukunft Gas? Darüber spreche ich mit Viola Rüdele. Hallo Viola.
Hallo
Tag.
Otto.
Und dem Alexis Passadakis. Hallo Alexis.
Hallo Otto. Schön, dass ich mit dabei sein kann.
Ja, und die sind beide aktiv bei Klimatag Frankfurt, die sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen. Mein Name ist Otto Gebhardt. Steigen wir mal ein. Die Stadtwerke Mainova AG sind im Besitz der Stadt. Wie sind genau die Besitz- oder wie auch immer Verhältnisse der Mainova, Alexis?
Also die Mainova AG ist ja das Frankfurter Stadtwerk und gehört zu 75,1% der Stadt Frankfurt, beziehungsweise genauer gesagt der Stadtwerke Holding. Da sind ein Teil der Unternehmen, die der Stadt Frankfurt gehören, versammelt. Und zu 24% gehört die Mainova der Tüger. Das ist ein Konzern, der in München sitzt, ein Stadtwerkeverbund. Die Tüger hat Anteil an ungefähr 10% aller Stadtwerke in der Bundesrepublik. Das ist also tatsächlich eine ganze Menge. Und gleichzeitig ist die Mainova mit ungefähr 20% an der Tüger beteiligt. So eine Überkreuzbeteiligung. Und dann gibt es noch so ein paar Aktien im Streubesitz. Der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte ist allerdings, dass obwohl das Unternehmen Mainova der Stadt Frankfurt gehört, ist die demokratische Kontrolle dieses Unternehmens sehr wenig ausgeprägt, weil die Mainova ist eine Aktiengesellschaft, es gilt das Aktienrecht. Natürlich ist es so, dass der Magistrat der Stadt Frankfurt Menschen entsendet in den Aufsichtsrat der Stadtwerke Holding und die wiederum dann Menschen entsendet in den Aufsichtsrat der Mainova AG, aber trotzdem ist es so, dass es sehr schwierig ist, dann Informationen zu bekommen, dass das Stadtparlament keine direkte Mitsprache hat, was bei dem Unternehmen passiert. Und das ist in Zeiten der Energiewende ein großes Problem. Und worin das besteht, dazu werden wir jetzt die nächsten Minuten noch kommen.
Ja, wie ich schon angedeutet habe oder gesagt habe in der Einleitung, die Mainova will ja ihr Heizkraftwerk auf Gas umstellen von Kohle, investiert dabei in Höhe etwa von 300 Millionen Euro. Also das soll klimaneutrales Gas für die Industrie und für das Gewerbe zur Verfügung stellen. Jetzt ist ja Kohle der CO2-intensivste Energieträger. Demnach wäre doch eine Umstellung auf Gas eine sinnvolle Alternative zur Kohle, oder Viola?
Leider muss man sagen, das stimmt nicht. Das führt nicht dazu, dass die CO2-Emissionen sinken der Stadt Frankfurt. Es gibt da verschiedene Probleme. Das erste Problem ist, dass neuere Studien gezeigt haben, dass Erdgas ja auch ein fossiler Energieträger ist und dementsprechend genauso hohe Emissionen hat. Die entstehen allerdings nicht bei der Verbrennung. Bei Kohle entstehen die bei der Verbrennung, die hohen Emissionen. Bei Gas entstehen die eher im Transport. Und wenn da jetzt so eine ganz lange Gasleitung zum Beispiel früher aus Russland hierher kommt, dann hat man viele Leckagen, da entweicht Methan und Methan hat eine höhere Klimawirkung, also ist schädlicher noch als CO2. Dementsprechend kann man nicht behaupten, dass der Umstieg auf Gas dazu führt, dass es klimafreundlicher wird. Ein zweites Problem ist, dass ja Russland als Lieferant eher ausgefallen ist in den letzten Jahren und dementsprechend viel auf LNG-Gas gesetzt wird. Das muss erst stark auf...
Sag mal was, LNG.
Ja, das ist flüssiges Gas. Okay. Das kann man dann besser transportieren, weil Gas hat ja das Problem, dass so eine hohe Ausdehnung hat. Und wenn man keine Pipeline hat, wie zum Beispiel in die USA, muss man es auf Schiffen transportieren. Und dafür muss man es erst stark runterkühlen, auf minus 160 Grad, dann wieder erwärmen. Das heißt, man hat da nochmal einen riesigen Energie- Hunger, der mit dem Erdgas verbunden ist. Dementsprechend ist es auch nicht klimafreundlich, sondern sehr energieintensiv.
Und das dritte, also auch für diese Umwandlungsprozesse.
Ja, auch für diese Umwandlungsprozesse. Okay. Und das dritte Problem ist, wenn man jetzt neue Gasturbinen kauft, dann hat man sich für die nächsten 20, 30, vielleicht sogar 50 Jahre, bis sich das gelohnt hat, eingekauft in fossile Energiezulieferer. Und dass das mit Wasserstoff funktioniert, ersetzt wird, es steht in den Sternen und es bedeutet wahrscheinlich eher, dass weiter fossiles Gas verbrannt wird. Also es ist eigentlich nur ein Umstieg von einer fossilen Technologie auf die andere fossile Technologie und damit kein Schritt Richtung Klimaschutz.
Alexis, die Viola hat es gerade angedeutet, die Mainova will bis 2040 100% Wasserstoff nutzen. Wie sinnvoll oder zukunftsträchtig oder wie man es immer nennen mag, ist dieser Umstieg auf Wasserstoff?
Das ist letztendlich ein komplett ungedeckter Scheck. Und zwar deshalb, weil völlig unklar ist, ob grüner Wasserstoff dann in ausreichenden Mengen zur Verfügung steht. Die ganze Infrastruktur gibt es ja noch gar nicht. Und zweitens, zu welchem Preis das überhaupt zur Verfügung stehen wird. Letztendlich ist es so, dass eigentlich alle Energiewissenschaftler und auch internationale Organisationen wie selbst die Internationale Energieagentur ganz klar sagen, dass Wasserstoff bei der Grundwärmeversorgung, und wir sprechen ja hier über ein Heizkraftwerk beim Heizkraftwerk West, überhaupt gar keine Rolle spielen wird. Das heißt, alle sagen, es macht gar keinen Sinn, Wasserstoff in der Wärmeversorgung einzusetzen, außer die Frankfurter Stadtregierung und die Mainova, die setzen voll auf dieses Konzept, und zwar doppelt sogar, weil was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass auch für die Stadt Hanau die Mainova ein Heizkraftwerk baut, was mit
in
Gas...
In Hanau?
Nicht auf dem Stadtgebiet von Hanau, ein Stück außerhalb des Stadtgebiets, aber für Hanau, sodass also zwei Gaskraftwerke jetzt anstehen und das ist eine völlig verfehlte Strategie. Aber wie gesagt, die Mainova setzt voll auf dieses Konzept. Das mit Wasserstoff, das wird nicht aufgehen. Also Wasserstoff kann und wird in der Energiewende eine Rolle spielen, aber für Spezialanwendungen, vor allen Dingen in der Industrieproduktion, Stahl, Glas, sonstige Industrie oder vielleicht bei gewissen Bereichen, bei Transport, vielleicht irgendwie Schiffe oder Flugzeug oder sowas in der Richtung, aber definitiv nicht in der Grundwärmeversorgung. Und das bedeutet, dass meines Erachtens, und da bin ich sicherlich nicht der Einzige, davon ausgeht, dass die Mainova gar nicht wirklich damit rechnet, dass dieser Wasserstoff zur Verfügung stehen wird, sondern einfach das Zeitalter des fossilen Gases weiter in die Zukunft verlängern möchte. Und das ist natürlich klimapolitisch ein Debakel, vor allen Dingen, dass die Stadt Frankfurt, die Stadtverordnetenversammlung, der Magistrat diesen Kurs so mitträgt. Und deshalb ist es wichtig, da Druck dagegen aufzubauen, dass das nicht passiert. Aber die Pläne sind schon in trockenen Tüchern. Es wird bereits begonnen zu bauen, sowohl in Hanau als auch in Frankfurt. Das ist wirklich ein massives Problem und ein Debakel angesichts der Versprechen der Stadt Frankfurt, im Jahr 2035 klimaneutral sein zu wollen. Das wird einfach so nicht aufgehen.
Nochmal eine andere Geschichte eingeschoben, Viola. Die Kommunen sind jetzt verpflichtet, also Kommunen über 100.000 Einwohner bis 2026, die kleineren bis 2028, Wärmekonzepte zu erarbeiten. Ich weiß nicht, ob das gerade der richtige Begriff ist. Welche Rolle spielt es da mit dem Gas bzw. Wasserstoff?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil die Frankfurter Stadtregierung plant tatsächlich, die kommunale Wärmeplanung voranzutreiben. Und da gab es eine Umweltausschusssitzung, wo die ersten Ergebnisse vorgestellt wurden. Und da wurde ganz klar gesagt, dass die Stadt Frankfurt auf großteils Fernwärmekonzepte setzt oder Nahwärmeleitungen. Also Leitungen, die quasi unterirdisch gelegt werden, sodass es direkt in die Häuser geleitet werden kann, die Wärme. Allerdings würde das bedeuten, dass man auch große Wärmepumpen einsetzen kann. Also das würde nicht nur mit Wasserstoff funktionieren, wäre auch sehr ineffizient. Wir haben es ja auch schon gehört, Wasserstoff wird wahrscheinlich gar nicht in ausreichendem Maße da sein. Und zum anderen braucht man 5-mal so viel Energie. Wir müssen 5-mal so viele Windräder oder Solaranlagen bauen, um alles mit Wasserstoff heizen zu können, im Vergleich zu, wenn man es mit Wärmepumpen macht. Da kann man ja auch die Wärme aus dem Umland nutzen. Und dementsprechend baut Frankfurt eigentlich darauf, dass es in Zukunft Großwärmepumpen geben wird. Zumindest laut dieser ersten Planung, die es im Umweltausschuss gab. Sie setzt darauf, dass man viel stärker die Abwärme nutzen kann und einspeisen kann in das Netz. Also von der Industrie, von Rechenzentren. Die Wärme, die jetzt einfach in die Luft geht und umsonst quasi weggeworfen wird eigentlich, dass man die nutzen kann. Und da wurde gesagt, dass es auch in Kooperation mit der Mainova passiert. Wenn man sich allerdings die Publikation der Mainova anschaut, klingt es eher danach, als ob man stärker auf Wasserstoff setzen möchte. Was natürlich den Vorteil hätte für die Mainova, dass man die Netze nicht so stark umbauen muss. Zumindest wird es immer behauptet. Es ist allerdings noch gar nicht klar, wiefern Wasserstoff, was ja viel kleineres Molekül ist, trotzdem in diesen Leitungen fließen kann. Dementsprechend ist da vielleicht auch eine Umrüstung
nötig. Also in dieselben Leitungen wie durch die das Gas?
Ja, das ist die Hoffnung, okay. Aber es ist noch nicht ganz klar, wie gut es funktioniert. Da gibt es Modellversuche, ob man das nicht doch umrüsten muss. Deswegen ist diese kommunale Wärmeplanung, die auf Fernwärme setzt und vor allem auf so dezentrale Fernwärmenetze, was noch nicht ganz der Fall ist, was wir allerdings fordern, das wären nachhaltige Konzepte, wo man auch wirklich garantieren kann, dass die Bevölkerung mit Wärme versorgt wird.
Ich würde das gerne noch in einem Punkt ergänzen, um nochmal die Bedeutung klar zu machen, worüber wir hier gerade sprechen. Denn es ist so, dass der Wärmesektor plus auch Kühlung im Sommer ungefähr 50% aller CO2-Emissionen in der Stadt Frankfurt ausmacht. Das heißt, das ist wirklich der größte Brocken überhaupt. Natürlich gibt es auch andere Sektoren, Verkehr, Industrie und so weiter und so fort. Aber strategisch ist es das zentrale Ding, das Ganze. Und das ist natürlich heiß umkämpft, weil es da um unglaublich viel Geld geht. Wie scharf die Auseinandersetzungen geführt werden, hat man ja beim Gebäudeenergiegesetz mitbekommen, auf Bundesebene, wie hart da gekämpft wurde, mit Falschbehauptungen, Wärmepumpen schlecht gemacht wurden und Gasheizungen von interessierter Seite gehypt wurden. Also das ist wirklich ein ganz bedeutender Sektor und im Moment sieht es so aus, dass bei diesem strategisch so essentiellen Sektor für eine Energiewende und für eine Klimapolitik angesichts des sich entwickelnden Klimakollapses, dass Frankfurt auch eine völlig falsche Strategie fährt. Das ist die Situation, mit der wir gerade konfrontiert sind. Und hier werden gerade Pflöcke eingeschlagen, die es eben verhindern, dass die Klimaziele, so wie sie notwendig sind, auch nur annähernd eingehalten werden.
Viola, es gibt ja den Unterschied, das muss man wahrscheinlich vielleicht doch mal betonen, zwischen dem grünen Wasserstoff und dem fossilen Wasserstoff. Worin besteht der?
Genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man Wasserstoff herstellen kann. Man am einfachsten oder das, was man klassischerweise grünen Wasserstoff nennt, ist, dass man Wasser quasi aufspaltet in Wasserstoff und Sauerstoff und dafür braucht man ganz viel grüne Energie und wenn das aus erneuerbare Energie ist, zum Beispiel aus Solarkraft oder Windkraft, dann würde das grünen Wasserstoff ergeben. Was auch geht, ist das Ganze mit fossilen Energien herzustellen und das heißt dann blauer Wasserstoff, wenn man das entstehende CO2 irgendwie abspeichert und ja, also die Idee ist quasi, dass man das CO2, das entsteht, nicht in die Luft entweichen lässt, sondern speichert. Wie lange das da hält, ist auch noch unsicher. Aber man hofft zumindest darauf, dass die Emissionen dann geringer sind, weil man sie abscheidet. Und es gibt auch so türkisen Wasserstoff.
Türkis?
Ja, es gibt ganz viele verschiedene.
Schöne Farbenpalette. Okay, ja, was ist türkiser Wasserstoff?
Ja, der wird aus Methan hergestellt.
Ah, okay. Also, ja. Aber mal kurz nochmal Zwischenfrage. Mhm. Ich meine, das eine ist die CO2-Abscheidung, aber es geht ja dann wahrscheinlich auch darum, den Rohstoffverbrauch, Kohle, Öl, keine Ahnung, was da alles noch so in der Diskussion ist. Also die Rohstoffe sind ja auch endlich.
Ja, aber das ist gar nicht so das Problem. Also okay. Es gibt mehr fossile Rohstoffe weltweit, als wir verbrauchen dürfen, um unsere Klimaziele zu erreichen. Okay. Also das große Problem ist, dass es mehr gibt, sonst wäre es gar nicht so schwierig, die Klimaziele einzuhalten, wenn das einfach weg wäre. Okay. Aber wir dürfen das quasi gar nicht alles hochholen, was derzeit weltweit irgendwo rumliegt.
Und der Hintergrund für dieses Vorhaben, Wasserstoff einzusetzen, ist natürlich das Interesse der großen Energiekonzerne, insbesondere der Öl- und Gaskonzerne, ihr Geschäftsmodell, was sie jetzt haben, aufrecht zu erhalten. Also insbesondere die großen Konzerne, die global agieren, Shell, Wintershall, BP, diverse Konzerne aus arabischen Staaten, wie Katar zum Beispiel. Die wollen ihr Geschäftsmodell aufrechterhalten und deshalb gibt es unglaublich viel Druck in Wasserstoffinfrastruktur zu investieren. Und wie gesagt, für einen ganz kleinen Teil der Energiewende mag das auch sinnvoll sein, aber nicht so, wie die Konzerne das wollen. Um so ein Beispiel klar zu machen.
Also wenn man das verkürzen darf, fürs Heizen ist es
Energieverschwendung.
Genau, also es ist ineffizient, teuer und ein Geschäftsmodell, was globale Konzerne haben, wird dadurch aufrechterhalten. Denn es ist ja völlig klar, wenn man sich die Zahlen anguckt, dass die anvisierten Wasserstoffmengen, die die Bundesrepublik angeblich braucht, nicht hier in der Bundesrepublik hergestellt werden können, sondern dass ein großer Teil importiert werden muss. Deshalb macht die Bundesrepublik ja zurzeit Wasserstoffpartnerschaften mit anderen Ländern, Namibia zum Beispiel, mit Katar, Kanada und so weiter und so fort, um Wasserstoff zu importieren. Marokko ist sicherlich auch so ein Kandidat, Algerien zum Beispiel. Und da besteht die große Gefahr, um das zum Beispiel am Beispiel Namibia klar zu machen, dass neokoloniale Ausbeutungsstrukturen aufrechterhalten werden. Denn in Namibia, klar, da werden erneuerbare Energien gebraucht, aber die brauchen das in dem Land selber und nicht unbedingt, um gemeinsam mit RWE ist zum Beispiel dabei, Wasserstoff zu produzieren, um das dann zu exportieren. Davon haben die Leute vor Ort gar nichts, sondern eher nur die großen Konzerne. Aber das ist eben profiträchtig, deshalb gibt es da so viel Druck.
Also
und was wir wollen, ist eine regionale Versorgung.
Auf den Punkt wollte ich jetzt gleich nochmal zurückkommen, aber zuerst mal nochmal kurz eine Zwischenfrage. Also wenn ihr euch beiden jetzt so zugehört habt, Viola, die Pläne der Mainova, um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, sind kontraproduktiv, Fragezeichen, sinnvoll?
Ja, genau. Also, dass diese Idee mit Wasserstoff, das Problem der Wärmeversorgung in Frankfurt klimaneutral zu lösen, die sind zum Scheitern verurteilt. Weil es gibt quasi, die Mainova redet immer von so einem Dreieck. Sie muss quasi die Energieversorgung nachhaltig, wirtschaftlich und zuverlässig zur Verfügung stellen. Und dieses nachhaltige, klimafreundliche ist einfach nicht gegeben, weil es 5-mal so viel Energie braucht, um Wasserstoff herzustellen. Es ist auch nicht zuverlässig, weil selbst auf Anfrage der Stadt Frankfurt wurde schon bekannt gegeben, dass es gar nicht klar ist, aus welchen Quellen dieser Wasserstoff jemals nach Frankfurt kommen wird. Und es ist auch nicht wirtschaftlich. Dadurch, dass es eben so viel Energie braucht, wird es natürlich viel teurer, weil man braucht ja mehr Strom, um das Ganze herzustellen. Und der Strompreis, wenn ich doppelt so viel Strom brauche, muss ich auch doppelt so viel zahlen. Also man spielt quasi auch auf dem Rücken der Bevölkerung quasi, mit dem Geld der Bevölkerung, dadurch, dass es dann so teuer wird zu heizen.
Alex, ist jetzt nochmal ganz kurz zum Schluss von diesem Blog die Frage nicht, du hast es ja so ein Stück weit schon angedeutet, die Umsetzung der Pläne, was hätte denn das für Auswirkungen auf die Bevölkerung in den Lieferländern, auch im Hinblick auf den Klimaschutz und so weiter und so fort?
Also was
ohne jetzt einzelne Länder aufzuzählen, sondern vielleicht mehr so den groben Rahmen zu schlagen, weil der Unterschied wird wahrscheinlich nicht überall wesentlich groß sein in einzelnen Lieferländern.
Also zurzeit läuft das Heizkraftwerk West ja noch mit Kohle, dann eben ab 2026 dann wohl mit Gas. Und die Produktion von fossilem Gas ist durchaus enorm umweltschädlich. Es gibt zurzeit in den USA massiv Proteste dagegen, dass LNG ausgebaut wird, dass neue Terminals gebaut werden, neue Leitungen, dass neue Felder erschlossen werden. Die Bewegung hat gerade in den letzten Tagen auch da nochmal Erfolge erzielt. Präsident Biden will teilweise die Pläne stoppen, aber trotzdem wurde da massiv investiert. Umwelt wird dadurch vergiftet. Gerade in den Bereichen, wo die ganzen LNG-Produktionsanlagen sind, gibt es erhöhte Krebsraten und so weiter und so fort. Das heißt, das angeblich saubere Erdgas ist in Wirklichkeit eine ziemlich schmutzige, dreckige Angelegenheit, gesundheitsschädlich und brutal klimaschädlich letztendlich. Das heißt, wir müssen unbedingt verhindern, dass das so kommt, wie die Mainova das so plant. Aber die Grundvoraussetzungen sind sehr, sehr schwierig im Moment, würde ich sagen, da die Aufmerksamkeit überhaupt nicht auf der Klimakrise liegt. In Frankfurt ist das eigentlich kein stadtpolitisches Thema, dass die Wärmeversorgung massiv umgebaut werden muss und dass da unglaublich viel Geld investiert werden wird in der nächsten Zeit. ein großes Problem. Das müssen wir versuchen zu durchbrechen. Zum Beispiel durch solche Interviews, wie wir gerade machen. Danke,
Otto. Vielen Dank. Eine kleine Nebenbemerkung. In meinen Protesten gegen LNG-Terminals gibt es ja auch in Deutschland, Rügen und so weiter. Wäre nochmal ein anderes Thema. Vielen Dank euch beiden jetzt mal bisher. Ich mache jetzt mal etwas Musik. Und zwar, jetzt muss ich mal auf meinem schlauen Zettel gucken, wen habe ich denn da? Ach ja, Steve Harley, Cockney Rebel. Und ja, hier kam es an, Fragezeichen. Ja, da freut man sich doch auf den kommenden. Naja, jetzt sind wir schon mal Frühjahr. Fangen wir mal klein an, weil im Sommer stöhnen wir dann wieder bei 40 Grad. Aber hoffentlich kommt die Sonne zumindest mal. Ja, wir sind immer noch beim Umweltmagazin Radio X Greenpeace Frankfurt. Heute geht es um Kohle und Gas, Umstellung von einem Heizkraftwerk im Westen der Stadt. Wir haben jetzt da ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Jetzt geht es in den anderen Punkt. Die Mainova ist als städtischer Energieversorger Mitglied in Zukunft Gas. Auf ihrer Internetseite bezeichnet sich der Verband als, Anführungszitat, die Stimme für die Gas- und Wasserstoffwirtschaft. Zitat Ende, Anführungszeichen Ende. Was sind denn die Interessen von der Zukunft Gas? Wer ist in diesem Zukunft Gas vertreten? Wer von euch beiden? Viola, bitte.
Also in dem Verband sind vor allem Lobbyisten von der Gaslobby vertreten. Also es geht ganz stark darum, Gas weiter als Zukunftstechnologie zu promoten, dass dieses quasi Konzept, mit dem man sehr viel Geld verdienen konnte bislang, dass das nicht abstirbt. Das sind halt auch wieder die bekannten Verbände drin, also die Unternehmen Wintershall, Shell, Windgas, also frühere Gazprom-Tochter, die ganz großen Konzerne, die einfach mit Gas sehr viel Geld gemacht haben. Früher hieß es dementsprechend auch Zukunft Erdgas, also da kann man das noch deutlicher erkennen, was die Interessen dieses Verbandes sind. Es ist auch gut vernetzt mit der Politik, gerade so Mitglieder von SPD und CDU saßen da lange auch mit in den Gremien. Und dadurch war das immer ein gutes Austausch sozusagen. Die Politik hat dementsprechende Gesetze erlassen, dass Erdgas weiter unterstützt wird, dass weiter gefördert wird, Gasheizungen als Brückentechnologie einzubauen. Und dementsprechend ist es einfach, und deswegen wird er jetzt auch auf klimaneutrale Gase gesetzt, wie zum Beispiel Wasserstoff, was wir ja vorhin schon besprochen haben, was nicht wirklich zukunftsträchtig ist und klimafreundlich, aber was eben erlauben würde, weiter diese Gasnetze zu betreiben und das Geschäftsmodell dieser Konzerne aufrechtzuerhalten.
Jetzt sind ja auch, du hast ja ein paar Akteure aufgezeigt, genannt in dem Verband. Ich lasse jetzt mal den Begriff Lobby weg, aber in dem Verband. Es sind aber auch kommunale Energieversorger mit drin. Alexis, wie ist denn deren Begeisterung? Die scheint ja jetzt nicht gerade ungeteilt zu sein.
Ja, das ist das Entscheidende bei diesem Lobbyverband Zukunft Gas, dass sowohl Gasproduzenten und Lieferanten und Infrastrukturanbieter als auch Stadtwerke dort Mitglied sind. Und das heißt also, das sind eigentlich unterschiedliche Interessenskonstellationen. Aber wer den Takt angibt in diesem Lobbyverband, das sind eben die großen Gasanbieter, die ihr Geschäftsmodell weiter in die Zukunft verlängern möchten. Zum Glück gibt es inzwischen ziemlich viel Aufmerksamkeit, was die Tätigkeiten dieses Verbandes angeht. Es hängt unter anderem mit den Auseinandersetzungen des Gebäudeenergiegesetzes zusammen, aber nicht nur. Und in dem Kontext gibt es einige Organisationen, die bundesweit eine Kampagne gestartet haben, um auf den Einfluss dieses Lobbyverbandes aufmerksam zu machen. Lobby Control zum Beispiel oder Umweltinstitut, das weiter so kollektiv. Und aufgrund dieses Drucks sind inzwischen zum Glück einige Stadtwerke ausgetreten aus Zukunft Gas. Weil klar ist, mit diesem Lobbyverband ist eben keine klimagerechte Zukunft zu machen. Die Mainova ist weiterhin Mitglied, macht auch keine Anstalten, da auszutreten. Das ist besonders pikant, weil die Mainova einer der großen, vielleicht sogar das größte Stadtwerk ist, was dort Mitglied ist. Wir wissen zum Beispiel auch nicht, wie hoch der Mitgliedsbeitrag der Mainova an Zukunft Gas ist. Das würde uns zum Beispiel brennend interessieren, wie viel von dem, was Kunden, Kundinnen zahlen, dann an diesen Lobbyverband fließt. Und pikant ist auch die Konstellation, denn es gibt hier in Frankfurt eine Stadtregierung, Grünen sind die stärkste Partei, die Grünen haben auch Aufsichtsratsmitglieder bei der Mainova, die Mainova ist Mitglied bei Zukunft Gas und Zukunft Gas schießt massiv gegen Klimapolitik, wie sie teilweise im Wirtschaftsministerium versucht wird, auch umzusetzen.
Also im Bundeswirtschaftsministerium.
Bundeswirtschaftsministerium, genau. Also durchaus eine bekannte Konstellation, dass auch grüne Aufsichtsratsmitglieder hier in Frankfurt diesen Kurs offensichtlich mittragen, sozusagen das Habeck-Ministerium zu beschießen. So. Und unsere Forderung ist völlig klar.
Ja, über die Forderungen wollen wir nachher reden. Da haben wir extra einen Blog, das ist nämlich auch nicht wenig, was da gefordert. Aber jetzt nochmal ganz kurz zur Klarstellung. Weiß ich, Viola, magst du das sagen oder Alexis, wie ihr euch da entscheiden wollt? Dieser Verband ist kein, wie soll ich sagen, Akteur in dem Sinne, dass er Gas liefert, besorgt, weitergibt. Es ist nur ein Zusammenschluss von Energieversorgern, Unternehmen, was auch immer.
Genau, das ist ein reiner Lobbyverband, der sozusagen das regulatorische Umfeld dafür herstellt, dass die Gasunternehmen ordentlich Profite machen können. Das ist die Zielsetzung. Und das ist völlig falsch. Die Mainova sollte Mitglied sein bei Verbänden, die sich für erneuerbare Energien einsetzen, nicht bei Zukunft Gas.
Da nimmst du mir immer wieder was vorweg. Ich wollte es nämlich auch mal auf diese, also es gibt auf der Seite Frankfurt, fragt mich, was ja eine sinnvolle, gute Sache ist, finde ich, eine Petition mit der Forderung, kein Geld mehr von der Mainova AG für den Lobbyverband Zukunft Gas. Ist das eine Forderung nach dem Austritt aus dem Verband, Viola?
Genau, das ist eine Forderung nach dem Austritt, die haben wir gestellt. Also die Petition, die hat ja immer eine gewisse Laufzeit und auch noch schon nach sehr kurzer Zeit wurde die erforderliche Unterschriftenzahl erreicht. Es wurden auch mehr Unterschriften erreicht, als nötig wäre und da musste sich der Magistrat damit beschäftigen. Das bedeutet, der Magistrat hat darüber diskutiert, wie man mit der Mainova umgeht, ob man die zwingen kann oder fordern kann, dass sie austritt aus diesem Lobbyverband. Also ich meine, wenn man kein Geld zahlt an so einen Verband, dann darf man da meistens auch nicht Mitglied sein. Das, auch wenn wir natürlich nicht genau wissen, wie viel Geld das ist. Da hat ja auch Korrektiv oder auch Lobby Control haben da ja schon versucht rauszufinden, wie hoch diese Mitgliedsbeiträge sind. Und man stößt auf eine Mauer des Schweigens auch bei den Stadtwerken,
die ist alle nicht preisgeben. Ist das ein eingetragener Verein oder... Ich meine, das ist ja auch wieder eine, ja, sei jetzt mal nicht nur fiskalische Frage, sondern eine politische Frage, aber natürlich auch eine fiskalische. Als eingetragener Verein hat man ja gewisse Vorteile. Ist das ein eingetragener Verein, diese Zukunft Gas?
Ja, das? Ja, genau, das ist ein Verein.
Okay.
Genau, und die haben, also die sind da alle organisiert und wie gesagt, die sind ja auch sehr gut vernetzt mit der Politik und dementsprechend gibt es da auch immer so wieder so ein Hin und Her. Herr Altmaier hat für die auch schon mal so eine Preisverleihung organisiert und mit eine Rede gehalten. Also die haben schon guten Einfluss und das Zentrale oder was bei dieser Petition noch sehr interessant ist, die wurde dann abgeschlossen und dann muss der Magistrat darauf antworten. Und dann wurde die Antwort, also wir haben gefordert, der soll austreten. Und die Antwort war, aber diese Verbände sind so wichtig für die Demokratie in Frankfurt und allgemein. Und da stelle ich mir dann schon die Frage, wie demokratisch das ist, wenn da einzelne Konzerne ihre Profitinteressen durchsetzen können, während ja Stadtwerke eigentlich dem Gemeinwohl verpflichtet sind. Und dementsprechend müsste ja genau das, was der Bevölkerung nutzt, also die Klimakrise effektiv zu bekämpfen, für bezahlbare Preise bei Energien zu sorgen, für eine zuverlässige Lieferstruktur, dass das alles ja von diesem Verband konterkariert wird. Und dementsprechend muss da die Mainova auf jeden Fall austreten. Und das ist eigentlich eine Frechheit, dass uns die Stadt Frankfurt so eine Antwort gibt und uns dann noch behauptet, das wäre so demokratisch, dass da jeder mal seine Interessen einbringen kann, wenn so ein Lobbyverband hat einfach wahrscheinlich über 10 Millionen Euro im Jahr zur Verfügung. Wir als Klimabewegung haben dieses Geld nicht zur Verfügung. Das ist einfach ein totales Ungleichgewicht. Da kann man gar keinen nicht von demokratischer Interessenvertretung sprechen.
Nochmal zu dieser Auskunft von der Stadt, die Antwort der Verwaltung auf die Petition, dass die Mainova da austreten soll. Alexis, du hast es schon ein paar Mal schon angedeutet. Welchen Einfluss hat denn die Stadt auf eine Unternehmensentscheidung? Ich meine, die Mainova ist eine Aktiengesellschaft. Mhm. Welche Möglichkeit hat die Politik, die Stadtregierung, da Einfluss drauf zu nehmen?
Ja, also das Wort Demokratie und Demokratie verteidigen ist ja zurzeit in aller Munde, wenn auch etwas aus anderen Gründen. Aber nichtsdestotrotz lohnt es sich durchaus, die real existierende Demokratie auch hier auf lokaler Ebene, die wir haben, sich mal genauer anzuschauen. Da wird man feststellen, dass viele Dinge eben nicht besonders demokratisch laufen, beziehungsweise dass Demokratie eigentlich noch deutlich ausbaufähig ist. Und zwar, also wenn man sich vorstellt, wie das in Frankfurt läuft. Es gibt die Stadtbevölkerung, die wählt die Stadtverordnetenversammlung. Dann gibt es da irgendwelche Fraktionen, die wählen den Magistrat. Der Magistrat entsendet Mitglieder in die Stadtwerke Holding. Die Stadtwerke Holding wiederum entsendet Aufsichtsratmitglieder in den Aufsichtsrat der Mainova. Und die Mainova ist als Aktiengesellschaft organisiert, das heißt privatrechtlich organisiert, auch wenn die Mehrheit bei der Stadt Frankfurt liegt. Das heißt, von einer realen demokratischen Kontrolle kann de facto nicht die Rede sein, sondern die Mainova macht im Wesentlichen das, was der Vorstand möchte und verfolgt ein Profitinteresse. Und die Aufsichtsratsmitglieder, die sind überhaupt nicht befugt und in der Lage, Gemeinwohlinteressen, zumindest wie wir es zum Beispiel sehen würden, was Klimaschutz angeht, effektiv durchzusetzen. Aber genau das wäre ja eigentlich notwendig, um mit der nötigen Geschwindigkeit der Klimakrise entsprechend zu begegnen. Das heißt, was wir auch fordern, ist letztendlich eine Demokratisierung der Mainova, eine Vergesellschaftung der Mainova. Das wäre dringend nötig, um diese so strategisch wichtige Politikfeld der Energiewende tatsächlich im Gemeinwohlinteresse und demokratisch und auch sozial gerecht gestalten zu können. Notwendig wäre eigentlich, dass die Mainova ihre Anteile an der Tüger eintauscht, sodass die Stadt dann über ungefähr, ja, also de facto 100% der Mainova verfügt und dass die Aktiengesellschaft umgewandelt wird in eine Anstalt öffentlichen Rechts, so wie zum Beispiel auch Rundfunkanstalten, Hessischer Rundfunk oder so. Die haben ja eine solche Struktur.
Ja, das sind wir schon wie bei den Vorderen. Ja, okay.
Ja, genau. Darf ich das noch kurz zu Ende bringen? Und dass man eine Struktur wählt, bei der sowohl die Stadtverordnetenversammlung effektiv Einfluss ausüben kann. Und man könnte sich sicherlich auch Modelle vorstellen, bei denen Kunden und Kundinneninteressen, also der breiten Bevölkerung, da wesentlich besser repräsentiert sind, als das im Moment der Fall ist. Meines Erachtens, wenn man die Energiewende wirklich möchte, braucht es auch eine Demokratisierung von Strukturen. Mit der jetzigen Mainova ist das kaum möglich, das hinzubekommen.
Ich will mal dazwischen fragen. Also jetzt, wir wollen jetzt keinen grundpolitischen Diskurs eintreten, aber Demokratisierung, ich meine, die zumindest Teile der, die im Aufsichtsrat wie auch immer sitzen, sind ja demokratisch gewählt.
Naja, also
vertreten die Stadtpolitik.
Also der Magistrat, wie gesagt, entsendet Menschen in Stadtwerke Holding und da wiederum werden dann Menschen entsandt in den Aufsichtsrat. Das heißt, eine direkte demokratische Legitimationskette besteht zwar, aber sie ist äußerst schwach. Okay. Und die Aufsichtsratsmitglieder der Mainova haben vor allen Dingen nach Aktienrecht das Interesse des Unternehmens zu verfolgen. Es gibt keine direkte Mitbestimmungsbrücke vom Magistrat Richtung Mainova oder von der Stadtverordnetenversammlung. Und das ist das Problem und das muss sich ändern.
Neben der rein formalen oder juristischen oder was auch immer Auskunft der Stadt Viola, gibt es auch den Hinweis in der Antwort der Stadt, dass eben durch Beteiligung von Verbänden wie die Mainova, die leisten auch einen Beitrag zur Bildung von Branchenmeinungen und Positionen. Hier eben wahrscheinlich zur Nutzung von Gas. Wäre das eine gute Variante, Hinweis, wenn die Mainova vielleicht in anderen Verbänden Mitglied wären, die vielleicht zukunftsträchtiger sind? Jetzt formuliere ich das mal sehr vorsichtig.
Auf jeden Fall. Also Stadtwerke haben ja eine Verpflichtung ihrer Bevölkerung gegenüber, das Ganze zukunftssicher aufzustellen. Und dementsprechend wäre zum Beispiel der Bundesverband für erneuerbare Energien ein Verband, in dem man sich engagieren könnte, hätte man das Interesse, wirklich klimaneutral die ganze Heizung zu
sorgen. Sind die da gar nicht drin, die meinen?
Nee, sie sagen immer, sie sind da indirekt über andere irgendwie Connections mit drin. Aber wenn man da direkt guckt, sind, glaube ich, nur 2 Stadtwerke überhaupt in diesem Bundesverband erneuerbare Energien vertreten. Und dementsprechend ist die Mainova zumindest nicht direkt drin vertreten, während sie halt in diesem Zukunft-Gas-Lobby-Gasverband direkt vertreten ist. Und ich glaube auch nicht, dass es nur, also sie sagen ja immer, sie sprechen mit allen Akteuren und es ist total wichtig, dass man da jede Perspektive wahrnimmt. Aber dementsprechend müsste man ja wirklich in allen Verbänden sein. Dann kann man sich nicht nur den einen raussuchen für fossiles Gas und den für erneuerbare Energien irgendwie so stiefmütterlich über indirekte Connections behandeln.
Alexis, aber ich gebe dir gerade noch eine Frage mit auf dem Weg, was mir jetzt gerade einfällt, wenn ich der Viola so andächtig lausche. Es gibt ja die erfreuliche Nachricht, dass die VGF, also die Verkehrsgesellschaft Frankfurt, wieder seit Anfang dieses Jahres von der Mainova Ökostrom bezieht. Das heißt, die Mainova erzeugt selber Ökostrom. Muss man das, aber ich will jetzt deiner Antwort von der Weiterführung nicht vorgreifen, aber nimm das vielleicht mal mit als Frage noch.
Ja, ja, also die Mainova ist, also was Energieproduktion ist, durchaus breit aufgestellt. Okay. Also es ist auch so, dass sie investiert in große Solarparks und so weiter und so fort. Das heißt, es ist nicht nur fossil, was dort passiert, aber an entscheidender Stelle wird eben voll auf eine fossile Strategie gesetzt, aber nicht ausschließlich, so ist es nicht. Okay. Ich wollte noch den Hinweis geben, dass abgesehen von der Mitgliedschaft bei Zukunft Gas, die Mainova ja auch zum Teil der Tüger gehört.
Wer ist die Tüger?
Das ist dieses Unternehmen, was ich...
Ja, aber was heißt Tüger? Sag's mal kurz.
Also ursprünglich thüringische Gaswerke, okay. Eine Konstruktion aus dem 19. Jahrhundert, aber das hat sich dann, es wurde vor ungefähr 10, 15 Jahren nochmal komplett neu aufgestellt. Und inzwischen ist das eben ein Konzern, der Anteile hat an 10% aller Stadtwerke in der Bundesrepublik. Und die Tüger macht selber auch massiv Lobbying in Berlin. Und der aktuelle Chef der Tüger hat eben auch das Wirtschaftsministerium massiv unter Druck gesetzt und beschossen, als es darum ging, dass in Teilen des Bundeswirtschaftsministeriums Diskussionen begannen, was eigentlich mit den ganzen Gasleitungsnetzen passieren soll, die ja in allen Städten liegen. Die müssten ja relativ bald eigentlich zurückgebaut werden. Und da hat die Tüger sehr, sehr aggressiv dagegen agiert. Also auch da ist die Mainova verquickt mit einem aggressiven Lobbyakteur. Das sollte man sollte man auch noch erwähnen.
Ja, da gibt es auch eine Geschichte aus Hannover dazu. Da hat nämlich die damalige Chefin, also die dortige Chefin von dem Stadtwerk, ist da ausgetreten aus Zukunft Gas und hat auch gesagt, wir bauen das Gasnetz zurück und hat dann ganz viele Anrufe bekommen von Zukunft Gas, wo immer versucht wurde, sie davon zu überzeugen, weiter bei Zukunft Gas Mitglied zu bleiben. Also diese Vorgehensweise, die ist schon aggressiv und auch sehr stark auf Gasleitungen und Wasserstoffleitungen dementsprechend getrimmt.
Gut, nochmals vielen Dank bis hierher. Wir werden nachher mal den großen Forderungskatalog aufblättern. Da steht ja auch einiges drin. Der Alexis ist da schon ein bisschen vorgeprescht. Ich mache jetzt wieder etwas Musik und zwar habe ich hier den Tom Waits, Jockey Full of Burden. Ja, immer noch Radio X Umweltmagazin, Greenpeace Frankfurt. Wir rechnen heute Kohle- und Gasumstellung, ob das der richtige Weg in Zeiten des Klimawandels ist. Wir haben da jetzt recht ausführlich drüber gesprochen, was die Mainova für Pläne hat verfolgt, wie die Situation sich insgesamt darstellt. Wir haben jetzt ganz zum Schluss natürlich logischer Aufbau, hoffe ich doch mal, alternativen Forderungen an die Mainova bzw. die Stadt eben auch Alternativen ist vor allem sehr wichtig, denke ich. Was steht da im Raum, Viola?
Also direkt für die Wärmeversorgung wäre es wichtig, dass man Nah- und Fernwärmenetze aufbaut. Am wichtigsten sind diese Nahwärmenetze sogar. Die sind energetisch sinnvoller, weil man da besser die Abwärme nutzen kann. Und solche Wärmenetze wären wichtig, dass man die dezentral aufbaut. Also dass man nicht nur von einem Energieversorger einspeisen kann, die Wärme. Sowas wie zum Beispiel dann Wasserstoffturbinen oder Gasturbinen. Sondern dass man auch Abwärme nutzen kann, Flusswärme nutzen kann, dass eben alle Wärme, die in Frankfurt zur Verfügung steht, derzeit auch teilweise kostenlos zur Verfügung steht, Abwärme von Industrie oder von Rechenzentren, davon gibt es in Frankfurt sehr viele, dass man die wirklich sinnvoll nutzt, einspeist und damit in diese Fernwärmeleitung, dann hat man schon ein gewisses Niveau und kann mit so Großwasserwärmepumpen im Zweifelsfall dann noch die Temperatur auf die Temperatur erhöhen, die dann nötig ist, um die ganzen Wohnungen in Frankfurt zu beheizen. Also in großen Städten ist das eigentlich so ein gutes Konzept, so Fernwärmenetze, Nahwärmenetze. Für kleinere Außenbezirke ist es dann natürlich sinnvoll, individuell Wärmepumpen einzubauen in die Häuser. Da kann die Mainova dann nicht so viel machen, da kann sie dann den Strom liefern. Aber wichtig wäre eben vor allem, diese Netze jetzt voranzutreiben, bei der kommunalen Wärmeplanung mit der Stadt konstruktiv zusammenzuarbeiten und da keine Steine in den Weg zu legen und auf dieses Gasnetz zu pochen.
Also ich denke, das wird auch insgesamt, also über Frankfurt hinaus, eine spannende Entwicklung sein oder interessante Entwicklung, wie man es jetzt bezeichnen mag, dies mit den Wärmenetzen, wo die Kommunen das erstellen müssen. Das sind ja schon auch ordentliche Konjunkturprogramme, die da wahrscheinlich im Raum stehen.
Das ist tatsächlich so. Also die Summen, die investiert werden müssen, sind enorm. Also das wird eine enorme Dynamik auslösen. Es wird hohe Kosten erzeugen. Und dann ist natürlich die Frage, wie werden diese Kosten dann verteilt? Also das Zauberwort, was Viola zwar nicht genannt hat, aber worauf es hinaufläuft, ist dieses offene Wärmenetz, so, in dem verschiedene Quellen eingespeist werden können. Auf der anderen Seite steht natürlich die Nachfrage von Wärme. Und das ist natürlich wichtig, zu versuchen, die zu reduzieren, und zwar durch Gebäudesanierung. Das ist sozusagen die andere Seite der Medaille. Das muss hinzukommen. Und da ist natürlich die Stadt Frankfurt auch in der Pflicht, da Druck zu machen, sowohl bei eigenen Gebäuden als auch bei Gebäuden von städtischen Gesellschaften, zum Beispiel dem großen Wohnungsunternehmen ABG, dass im Bereich Gebäudesanierung mehr passiert, um den Bedarf von Wärme zu reduzieren. Den kann man nämlich erheblich reduzieren durch vernünftige Dämmung. Und das muss aber natürlich sozial abgefedert sein. Also diesen Aspekt wollte ich noch ganz kurz einwerfen. Es geht nicht um die Produktion von Wärme, sondern auch die Reduzierung der Nachfrage.
Ja, das wollte ich mir auch gerade sagen. Es ist ja auch eine Frage des unseres Verbrauches. Wie gehen wir mit um? Da lässt sich ja auch einiges am Markt, ich liebe diese Beformulierung über alles, da lässt sich ja auch einiges bewirken, dass wir insgesamt weniger verbrauchen.
Also das ist auch ganz klar in der kommunalen Wärmeplanung mit eingerechnet. Also das ist der erste Punkt, den der auch vorgestellt hat, dieser Experte aus dem Referat, dass er gesagt hat, wir müssen den Wärmeverbrauch insgesamt reduzieren durch Wärmedämmung, aber eben auch, es gibt ja auch andere, also man auch kann ja auch einfach, Verbrauch, genau, man kann ja auch die Wärme, also die Temperatur in einem Raum einfach ein bisschen runterdrehen. Das spart ja auch Wärme. Also es ist ja nicht so, dass es da gar keinen Spielraum mehr gibt.
Immer in der Diskussion ist ja auch, Alexis, Nutzung, Abwärme von den Rechenzentren. Wie habt ihr das im Blick?
Naja, also für ein offenes Wärmenetz sind verschiedene Energiequellen sinnvoll und wichtig. Frankfurt hat das Spezifikum, dass es eben viele Rechenzentren gibt. Es gibt aber auch andere Industrieanlagen. Dann, wie Viola schon sagte, gibt es Wärmepumpen. Und was ausgeschöpft werden müsste, wäre das Geothermie-Potenzial. Das ist viel zu wenig erforscht bisher in Frankfurt. Andere Städte wie München sind da viel, viel weiter. Aber klar, die Manova hatte bisher überhaupt gar kein Interesse, sich um so etwas zu kümmern. Und wenn man diese verschiedenen Aspekte miteinander verbindet, die unterschiedlichen Energiequellen, das Spezifikum Rechenzentren für insbesondere Nahwärmenetze, dann kann man tatsächlich eine regionale Wärmeversorgung, eine regionale Energiewende in diesem Bereich umsetzen und ist nicht angewiesen auf globale Wertschöpfungsketten und Tanker, die aus Namibia oder aus Katar dann angeblich grünen Wasserstoff bringen. Das müsste das Ziel sein. Das Problem ist, wenn jetzt der eine Weg beschritten wird, Gas und Wasserstoff, dann müsste man, parallel investieren in neue Technologien, erneuerbare Energien. Das beißt sich und das ist eines der zentralen Probleme, die wir jetzt haben, dass also zwei Wege plötzlich gleichzeitig beschritten werden. Man müsste eigentlich diesen Gas- und Wasserstoffweg jetzt kappen.
Ja, da ist halt auch die Stadt Frankfurt gefragt, dass sie in der kommunalen Wärmeplanung das wirklich auch durchsetzt als ihre Idee und auch zum Beispiel die Rechenzentren oder andere Industrie verpflichtet, die Abwärme abzugeben an dieses Netz. Also da kann man dann schon so gewisse Rahmenbedingungen vorgeben als Stadt.
Seht ihr die Stadt auf einem guten Weg? Wenn ich euch so zuhöre, eher nein, aber ich denke, man soll es ja nicht allein auf die Mainova, sprich Gas, Kohle reduzieren. Gibt ja auch noch andere Bereiche. Ich sehe das jetzt eher unter dem Stichpunkt Klimaschutz. Mhm. Ja, natürlich auch Energieversorgung. Alexis.
Also ich habe nicht den Eindruck, dass die Römer-Koalition aus Grünen, CDU, Volt und FDP...
Nee, CDU nicht.
Grüne, SPD, FDP und Volt, genau, richtig, danke für die Korrektur. Ich habe nicht den Eindruck, dass diese Koalition eine hohe Priorität auf Klimaschutz legt. Es gibt kaum wirklich breite gesellschaftliche Diskussionen darüber, was in dieser Stadt passiert in puncto Klimaschutz. Wenn ich mir vorstelle, dass die Energie, die dafür aufgewendet wird, über den Standort von Schauspiel und Oper zu diskutieren, wenn die aufgewendet würde, diese Energie über Klimapolitik zu diskutieren, wären wir an einem ganz anderen Punkt in dieser Stadt. Stattdessen lässt man die Mainova so machen und die haben eben ihre spezifischen Unternehmensziele. Und das ist tatsächlich ein großes Problem, dass die stadtpolitische Diskussion dazu einfach nicht oder viel zu wenig stattfindet. Das heißt, der Kurs, auf dem Frankfurt ist, wird das Klima weiter anheizen und die Ziele, die irgendwann mal gesetzt wurden, die werden sicherlich verfehlt. Und auch in anderen Bereichen übernimmt die Stadt Frankfurt keine wirkliche Verantwortung. Wenn wir noch Zeit haben, würde ich gerne über den Aspekt der Kohleverbrennung nochmal zu sprechen kommen. Das ist ja so der Ist-Zustand gerade.
Ich wollte da nämlich gerade auch noch den Schwenk machen zu dem, was die Auswirkungen der Rohstoffnutzung. Ich meine, die Kohle war aus Kolumbien weitestgehend. Aber bitte, ich nehme an, in die Richtung wirst du auch gehen wollen, oder?
Genau, also es ist ja der Ist-Zustand, dass weiterhin Kohle verbrannt wird, also bis zum Jahr 2026 mindestens. Und das ist natürlich richtig, dass ein Kohleausstieg erfolgt. Die Mainova hat in der Vergangenheit Kohle aus unterschiedlichen Ländern verbrannt, USA, viel russische Kohle, aber auch Kohle aus Kolumbien. Und wenn man sich anschaut, wie die Bedingungen in Kohlefördergebieten in Kolumbien sind, dann sind die verheerend. Die ökologischen Auswirkungen, die Umleitung, Zerstörung von Flüssen, die Vergiftung von landwirtschaftlichen Gebieten. Es gibt große Probleme mit Kohlestaub, viele Menschen werden krank. Gleichzeitig wurden auch Menschen vertrieben, um Kohleabbau zu ermöglichen in Kolumbien. Und die Mainova hat eben viel kolumbianische Kohle verbrannt in der Vergangenheit. Und aus unserer Sicht ist der Kohleausstieg richtig, aber das Kohlekapitel darf nicht einfach abgeschlossen werden. Und so, man darf nicht einfach so tun, als ob die Stadt Frankfurt damit nichts mehr zu tun hatte, hätte die Mainova. Das heißt, wir fordern, dass für die Kohleabbaugebiete in Kolumbien eine Entschädigung gezahlt wird. Dass es dort spezifische Projekte gibt, um die katastrophale ökologische und soziale Situation dort abzufedern. Da stoßen wir aber bei der Römerkoalition leider auf Granit sozusagen. Darauf wollen die sich nicht einlassen. Aber aus einer Perspektive von Klimagerechtigkeit ist es klar, dass während wir hier in Frankfurt Kohle verbrannt haben, um warme Popos zu haben, wurden dort die Lebensgrundlagen von Menschen zerstört. Da müsste Verantwortung übernommen werden. Und wir hatten auch Besuch von Menschen aus dem kolumbianischen Kohleabbaugebieten, die solche Forderungen erhoben haben, dass es einen gerechten Übergang geben muss, auch für Kolumbien, weg von der Kohle hin zu erneuerbaren Energien, dass es auch mit von der Bundesrepublik und Frankfurt finanziert werden soll. Aber das ist ganz schwierig, da Ansprechpartner zu finden in Frankfurt, die sehen das nicht so.
Viola. Ja, okay, du nix, das sieht man im Radio nicht, du darfst ja sagen.
Ja, ich unterstütze die Forderung von Herrn Lenz.
Ja, die gute Nachricht haben wir schon zwischendurch eingestreut, das war das mit dem Ökostrom für die VGF. Kohle, Gas, die Mainova und zukünftige Entwicklungen im Hinblick auf Klimaschutz mit der Wärmewende. Das waren die Viola Rüdele und der Alexis Pasadakis und beide von Klimatank. Vielen Dank euch beiden, dass ihr hier im Studio wart. Ich hoffe, es war auch für euch im Radio informativ, spannend, interessant. Und ja, genau, gucken wir mal, wie sich das alles weiterentwickelt. Ich habe jetzt noch einen kleinen Hinweis auf einen Termin. Ich meine, der eine, das ist natürlich jetzt schon haarsträubend, 17 Uhr am Rossmarkt gibt es heute wieder eine der zahllosen Demonstrationen. Tja, wenn ihr das noch schafft, guckt hin, ansonsten...
Auf jeden Fall, wir schaffen das, wir gehen
ja,
hin.
Wir ja, sehen uns ihr, dort ihr schafft es, wir seid in der Nähe, okay. Aber ich habe noch einen anderen, der eher drum zu realisieren ist, und zwar morgen, 27. Januar, gibt es ab 11 Uhr im Massiv Zentral einen Vortrag mit Diskussion von dem Förster Volker Ziesling. Der Titel ist Ökologie unseres Waldes. Das wird sicher auch ganz interessant und spannend, und zumal das Massiv Zentral... ein spannender Ort ist für solche Sachen. Ja, wie gesagt, euch beiden nochmal vielen Dank, dass ihr hier wart, ihrem Studio, ihrem Radio auch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Interesse. Sendung könnt ihr gegebenenfalls ab morgen nachhören unter Radio X plus 7. Bis zum nächsten Mal und passend jetzt zum Abschluss von Alarm, Declaration und We Go Marching On.